Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen. Der Podcast von highstreet.com und der Aachener Grundvermögen. Von Fachleuten mit Fachleuten. Für lebendige Innenstädte mit Zukunft. Mit Julian Angenfort und Sonja Nees.
Na, wer von euch hat noch ein altes Kuscheltier zu Hause? Das Plüschherz von der ersten Jugendliebe oder den kaputtgeliebten Teddy, der einen durch die komplette Kindheit begleitet hat. Stofftiere sind mehr als nur Spielzeug. Für viele haben sie einen hochemotionalen Erinnerungswert. Und einen ähnlichen emotionalen Wert haben Dinge, die wir selbst mit unseren eigenen Händen geschaffen haben. Egal, ob wir sie verschenken oder selbst behalten. Und dafür gibt es sogar einen eigenen Fachausdruck, den sogenannten IKEA-Effekt.
Unser Gehirn speichert Erlebnisse und Objekte als besonders wertvoll, wenn sie unser limbisches System im Gehirn treffen, also Herz und Gefühle ansprechen. Das macht sich auch Experimental Retail oder Retailtainment zunutze, indem aus Einkaufen ein Erlebnis gemacht wird, das in Erinnerung bleibt.
Und jetzt vereinen wir Nostalgie, Selbstwirksamkeit und Einkaufserlebnis und sind bei unserem heutigen Thema angekommen. Bei Build a Bear zieht man nicht einfach ein fertiges Kuscheltier aus dem Regal, sondern gestaltet es in einer Art Zeremonie ganz individuell selbst.
Build a Bear gibt es zwar schon seit 1997, doch erst seit circa 3 Jahren ist die Marke wieder mit stationären Geschäften in Deutschland vertreten und expandiert rasant. 7 neue Stores in 4,5 Monaten. Hinter dem deutschen Markteintritt steht Intersource Germany, die Tochter von Intersource AS aus Kopenhagen, als Franchise-Partner.
Unser heutiger Gast verantwortet diese Expansion und das Store-Konzept. Christoph Saug, Country Manager und Geschäftsführer von Intersource Germany. Er bringt Build a Bear zurück in die deutschen Innenstädte und zeigt, wie ein Erlebnisformat Frequenz und Relevanz schaffen kann.
Christoph, willkommen beim Warum Innenstadt Podcast.
Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Bevor wir ins Thema Build a Bear einsteigen, was bedeutet denn Innenstadt für dich ganz persönlich? Warum Innenstadt?
Na, ich glaube, Innenstadt ist immer noch irgendwie das Herz der Stadt. Egal, ob es für Einheimische ist oder für Touristen. Für mich ist es immer noch schön, in die Stadt zu fahren. Gar nicht mal unbedingt, um irgendwie shoppen zu gehen, sondern einfach um Zeit zu verbringen, um essen zu gehen. Also ich freue mich auf meine Currywurst in der Hamburger Innenstadt, wo ich lebe. Freue mich auf andere Dinge, Leute zu sehen zum Beispiel, Leute zu treffen. Sicherlich ist einfach der Freizeitcharakter natürlich viel, viel größer, als es damals der Fall war.
Da hast du mit Hamburg natürlich auch beste sehr schöne Voraussetzungen. Glaub.
Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch, definitiv.
Haben wir auch schon in einigen Podcasts drüber gesprochen oder Gäste davon gehabt. Also von daher, da baut man auf Gutem auf.
Julian hat es gerade schon gesagt, Build a Bear gibt es eigentlich schon seit 1997, aber kommt jetzt gerade wieder auf den deutschen Markt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Geschichte von Build a Bear? Wie ist das Ganze denn entstanden?
Build a Bear ist entstanden durch Maxine Clark, das ist die Gründerin, die 1997 durch ein eigenes negatives Erlebnis im Einzelhandel dann auf die Idee gekommen ist, Build a Bear zu gründen. Sie wollte für ihren Neffen oder für ihre Nichte, ich weiß es jetzt gar nicht genau, einen Plüschartikel kaufen, ein Plüschtier kaufen, und das war einfach nicht vorhanden, das war ausverkauft, und das wurde dann aber auch noch relativ unfreundlich kommuniziert, sodass sie sich eigentlich so ein bisschen aus Trotz vielleicht auch dazu entschieden hat, das kann ich besser, und hat das dann in die Tat umgesetzt, zusammen mit Mitstreitern, und so ist Build a Bear entstanden. Zu Anfang, es gibt diese berühmte Herzzeremonie bei Build a Bear, die Herzen gab es auch von Anfang an. Aber die Kunden haben eigentlich die Herzen gar nicht wahrgenommen und haben sie auch nicht gekauft, bis man dann dazu übergegangen ist, dass man daraus diese Herzzeremonie, worauf wir übrigens heute auch einen Trademark haben, dann wirklich als Erlebnis mit dazu macht. Und seitdem gehört natürlich in jedes Build-A-Bear-Plüschtier auch eins unserer Herzen rein.
Was meinst du mit, die haben die Herzen nicht gekauft? Also die haben nur das Plüschtier gekauft?
Und das wurde einfach nicht verstanden. Es wurde einfach nur das Plüschtier gekauft. Und und man hat eigentlich die Funktion von dem Herzen gar nicht verstanden und deswegen so wurde die Herzzeremonie geboren. Und das ist eigentlich heute immer noch der Kern und der Mittelpunkt eines Bilde-Bär-Erlebnisses.
Du hast es gerade, du sagst es gerade schon selbst, das Bilde-Bär-Erlebnis und die Herzzeremonie. Wie läuft denn der typische Besuch bei Bilde-Bär ab?
Der typische Besuch beginnt immer bei Choose Me. Das ist da, wo ich mir die Plüschhülle aussuchen kann. Jeder Store hat so circa zwischen 40 und 50 Plüschhüllen zur Auswahl. Das geht natürlich beim klassischen Teddybär los, wie wir ihn alle kennen, eigentlich aus unserer Kindheit. Geht aber dann weiter über Lizenzen, egal ob es Disney-Filme sind, einmal komplett durch die Tierwelt, bis hin aber auch zu Lizenzen, die wirklich auch Jugendliche, Erwachsene ansprechen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Station ist dann der Stuffer, der eigentlich immer so das Herz unserer Stores darstellt. Das ist die Füllmaschine. Da wird dann die Hülle sozusagen mit dem Gast zusammen befüllt. Also der Gast ist eigentlich auch immer ein aktiver Teil des ganzen Prozesses. Also der Gast muss dann selber das Pedal drücken zum Beispiel, dass die Hülle befüllt wird. Dann kommt es zur Herzzeremonie. Da geht es darum, das Herz wirklich mit Wünschen aufzufüllen, mit Eigenschaften aufzufüllen, die dem Gast wichtig sind. Das können sportliche Fähigkeiten sein, das können gedankliche Fähigkeiten sein. Also alles das, was sich der Gast wünscht für sein Plüschtier, kommt dann damit rein und das wird auch wirklich aktiv gemacht. Also da wird gehüpft, da wird gesprungen, da wird getanzt, da wird geküsst und so weiter.
Mit dem Herz in der Hand?
Mit dem Herz und mit dem Plüschtier in der Hand. Also das ist tatsächlich eine sehr aktiver Prozess. Dann gibt es die Möglichkeit, noch Düfte hinzuzufügen oder was auch sehr persönlich natürlich das Ganze gestaltet ist, eine persönliche Sprachnachricht kann aufgenommen werden, die dann auch in das Plüschtier eingelegt wird. Dann wird es verschlossen, das wird professionell durch uns natürlich gemacht, durch unsere Bärbilder, so nennen wir unsere Mitarbeiterinnen. Und der nächste Stop ist dann Dress Me. Da geht es dann darum, das Plüschtier anzuziehen, auszustatten. Da geht es eigentlich von der Unterwäsche über die Schuhe, über die Oberbekleidung, über eine Sonnenbrille. Es gibt Kleidung, Zubehör für alle möglichen Anlässe, also egal, ob es jetzt eine Hochzeit ist. Es gibt Kleidung für verschiedene Berufsgruppen, für verschiedene Sportarten etc. Also da ist die Auswahl wirklich sehr, sehr groß. Danach geht es zu Nemi. Das heißt, es wird eine Geburtsurkunde wird erstellt, es wird ein Name vergeben. Die Geburtsurkunde bekommt dann auch jeder Gast natürlich mit. Und zum Schluss geht es noch zur Take Me Home Station. Da gibt es dann nochmal einen Reisepass, wenn man dann möchte, für seinen neuen Plüschfreund. Und man bekommt nochmal ein sogenanntes Haus für seinen Plüschfreund. Und andere würden es Kasse nennen, aber wir nennen es dann halt Take Me Home Station. Das ist eigentlich so einmal dieser Prozess und der kann natürlich sehr variieren, je nach Gast, auch je nach Ziel, je nach Grund, weshalb jetzt ein Plüschtier dort gemacht wird. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit, weil es schon sehr, sehr individuell ist und wirklich ein Erlebnis ist.
Wie lange ist man da vor Ort so?
Ja, das ist halt sehr abhängig davon. Also natürlich braucht, ich sage jetzt mal, ein dreijähriges Kind, schon alleine bei der Auswahl der Plüschhülle, ist das natürlich schon ein ganz anderer Prozess, Denkprozess und da muss man natürlich sicherlich viel mehr Zeit einplanen, als wenn jetzt ein Teenager oder ein Erwachsener kommt, der sich das wirklich schon lange geplant hat. Auch ältere Kinder, die natürlich zu uns in die Stores kommen und die schon ganz genau wissen, was es dann werden soll, in welche Richtung es gehen soll, aber wir sagen so im Schnitt irgendwo 15, 20, 25 Minuten.
Oh ja, okay. Mhm.
Ja. Hat ja dann schon eher so einen Workshop-Charakter.
Deswegen aber heißen die auch Bilde-Bär-Workshops, genau.
Ach so.
Aber ich könnte auch jetzt spontan da hingehen und also ich muss
absolut
keinen Termin.
Nein, überhaupt nicht. Kein okay. Termin, um Gottes Willen. Nein.
Ja, ja, spannend.
Jetzt gibt es euch schon seit, oder die Marke gibt es schon seit 1997 und jetzt gerade wieder kommt ihr auf den deutschen Markt oder in den stationären Markt verstärkt. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit gemacht?
Na, was wir gemacht haben, wir haben mit Bilde-Bär tatsächlich erst seit 2 Jahren wirklich das Franchise Agreement, das gilt für verschiedene europäische Märkte und Länder. Was dazwischen passiert ist, kann ich gar nicht so genau sagen, weil wir einfach nicht dabei waren. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass du darauf hinaus willst, Bilde-Bär gab es schon mal in Deutschland für einige Jahre. und ist dann verschwunden. Auch das können wir tatsächlich nur so ein bisschen aus der Beobachterperson erzählen. Und eigentlich einer der Hauptgründe war tatsächlich, dass der europäische Markt sozusagen aus London mit immer begleitet wurde oder geführt wurde. Und durch den durch die Entscheidung des Brexits hat man sich damals zurückgezogen. Zeitgleich gab es wohl aber auch ein paar Notwendigkeiten, Hausaufgaben zu machen auf dem Heimatmarkt in den USA zu der damaligen Zeit. Und dementsprechend hat man dann die Entscheidung getroffen, dass man sich erstmal wieder auf seinen Heimatmarkt, was damals die USA oder immer noch die USA ist, aber auch Kanada und UK, das sind so die drei Hauptmärkte, dass man sich darauf konzentriert und den Rest erstmal sich wieder ein bisschen zurücknimmt. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat aber, also begonnen mit der Pandemie, dann natürlich mit allen wirtschaftlichen Entwicklungen, hat natürlich so ein Konzept wie Build-A-Bear einfach, einfach wieder Flügel verliehen sozusagen. Und es passt natürlich in die Zeit wie kein anderes Konzept.
Build-A-Bear kann man ja auch online erwerben, sich zusammenstellen. Was macht denn den konkreten Unterschied auch für den Konsumenten, die Konsumentin, ob ich das jetzt online mache oder stationär? Weil gerade, du hast es selber gesagt, die Corona-Zeit war ein Treiber, weil eigentlich war die ja für viele Sachen auch ein Treiber in Richtung online. Warum bei Build-A-Bear gerade also andersrum?
Na, es war deshalb eine Unterstützung für das Konzept Build-A-Bear, weil es einfach wieder darum geht, dass dadurch, dass halt so viel in Richtung online gegangen ist, sich die Menschen ein Stück weit wieder nach diesen Erlebnissen vor Ort sehnen. Und dann natürlich noch begleitet von den ganzen wirtschaftlichen, von den ganzen politischen Entwicklungen der letzten Jahre, besetzt Build-A-Bear einfach eine Lücke, die irgendwie auch ein Stück weit Sehnsucht, glaube ich, schon bei dem einen oder anderen vielleicht ausmacht. Es findet eben nicht am Bildschirm statt. Ich kann es nicht am Smartphone machen. Es ist wirklich was ich vor Ort machen, nicht unbedingt machen muss, aber eigentlich machen möchte, weil die Leute zahlen, die Kunden zahlen, unsere Gäste zahlen für das Erlebnis, nicht so sehr für das Produkt. Es geht um die Emotion, es geht um das Erlebnis, es geht um den Prozess, wirklich dabei zu sein, den Bären sozusagen zum Leben zu erwecken, zu gestalten und wirklich mit persönlichen Wünschen, mit persönlichen Fähigkeiten, mit persönlichen Emotionen aufzufüllen und am Ende ein fertiges Produkt mit nach Hause zu nehmen. Und wir sind natürlich online verfügbar, das geht gar nicht anders. Und der Online-Store, der Online-Shop ist für uns immer nur das zweite Glied in der Kette. Also unser Fokus ist natürlich das Erlebnis am POS wirklich vor Ort, weil nur da kann das Erlebnis auch umgesetzt werden und garantiert werden. Aber wenn ich natürlich jetzt für mein Kind einen Bären gemacht habe und der steht zu Hause und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, eine gute Note in der Schule oder sonst was, ich suche eine Kleinigkeit, dann ist natürlich der Online-Shop perfekt, um nochmal ein Zusatz-Outfit zu bestellen, um ein neues Paar Schuhe zu bestellen, etc. Genauso, wenn ich vielleicht irgendwo es gar nicht schaffe, geografisch den Bären jemandem zuzustellen, dann kann ich auch den Online-Store nutzen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, auch meine persönliche Sprachnachricht dort online mit reinzupacken in den Bären oder in das Plüschtier. Und dementsprechend kann ich auch einem Verwandten, der mir nahesteht, der aber vielleicht gerade am anderen Ende der Welt ist, dementsprechend auch eine Freude bereiten. Also dafür ist denn der Online-Store eigentlich perfekt. Genauso kann ich auch mich vorbereiten, wenn ich weiß, ich gehe morgen mit meinem Kind in den Build-A-Bear-Workshop, kann ich schon mal online schauen, was gibt es denn überhaupt, um dann es vielleicht auch ein bisschen einfacher zu machen, die Vorfreude zu steigern und so weiter. Und
was kostet denn so ein Bär in der Vollausstattung?
Eine Vollausstattung nach oben gibt es, glaube ich, nicht unbedingt eine Grenze. Aber ein Bär geht los bei 29 Euro. Dazu gehört die komplette Füllung, dazu gehört ein Textilherz und dazu gehört natürlich die komplette Zeremonie inklusive Geburtsurkunde. Alles, was dann dazukommt, also sei es pochende Herzen, sei es eine Sprachnachricht, ein Duft, die Outfits, das kommt dann on top. Mhm.
Ich glaube, du hast ja gerade so ein bisschen den Zusammenhang oder die Entwicklung beschrieben. Ich glaube, da zahlt einfach unheimlich drauf ein, dass dieses Individuelle, dieses Handgemachte, das ist einfach ja eine Art Gegenbewegung. Seit Corona, ja, sind wir alle irgendwie mehr online gewöhnt, aber man will halt auch wieder genau das Gegenteil und da geht ihr halt jetzt gerade rein. Ich habe gelesen, wenn man vor 5 Jahren Aktien gekauft hätte von Build-A-Bear, dann hätte man mehr Rendite gemacht mit 2000% als bei Nvidia KI-Aktien. Genau.
Ja, die Geschichte kennen wir, die Nachrichten. Ich habe leider keine gekauft.
Ja, verdammt.
Nein, aber das zeigt ja einfach nur, dass es da einen Trend gab und ich glaube, das ging in Amerika los mit diesem, dass Einkaufszentren halt nicht mehr so gut funktioniert hatten, wo Build-A-Bear halt in Amerika war mit den Hausaufgaben und jetzt haben sich, sage ich mal, unsere Innenstädte, gerade auch in Deutschland und Europa, ändern sich sehr stark und ich glaube, da geht ihr jetzt auch rein, dass ihr Lagen besetzen könnt, die halt früher vielleicht für so ein Konzept nicht bezahlbar gewesen wären.
Für das Phänomen, dass Erwachsene sich mit Kinderspielzeug beschäftigen, Lego zum Beispiel lieben ja auch sehr viele Männer, gibt es ja sogar ein Wort, das nennt sich Kid-IT, ne? Spielt es euch... Er nickt.
Ist ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir einmal ganz kurz mit Lego anfangen, also auch meine Frau mag die Blumen zum Beispiel sehr gerne von Lego. Also die haben es, glaube ich, perfekt vorgemacht für viele andere. Aber für Build-A-Bear ist das Thema Kid-Adulting ganz, ganz wichtig. Also die Ergänzung des Sortiments, deswegen habe ich vorhin noch gesagt, es geht in Richtung Lizenzen natürlich. Und natürlich haben wir da die klassischen Disney-Filme, die jeder kennt, aber es geht natürlich auch in Bereiche, wo es um amerikanische Sitcoms geht, wo es in Sportvereine, Profivereine, egal ob es jetzt American Football ist, ob es Basketball ist, aber auch wenn wir perspektivisch über Deutschland sprechen, Bundesliga-Vereine, wir sind bereits mit Vereinen in Kontakt, dass es da natürlich um die Maskottchen der Vereine geht, die man dann sich bei uns machen kann, aber auch ganz, ganz einfach gesprochen, erstmal um einfache Dresses sozusagen, die Outfits zu gestalten mit meinem Lieblingsverein. Wir haben eine Serie mit Swarovski zum Beispiel, die natürlich dann nicht bei 29 Euro liegen. Klar. Da gibt es dann aber auch ein Zertifikat. Da ist der Bär dann mit Swarovski-Stein bestückt. Und das ist natürlich was nicht für Kinder ist, sondern das ist definitiv was für Erwachsene ist. Und wir haben ungefähr 52-53% unserer Kunden, unserer Gäste sind 16 und älter.
Ja, Wahnsinn, was dieses Lizenzthema halt auch immer macht. Ne? Man sieht etwas Bekanntes und geht dann noch mehr in die Richtung.
Ja, ja, so einen kleinen Batman-Teddybären hätte ich auch gern. Gibt's Batman?
Batman gibt es.
Juhu.
Aber noch nicht bei uns in Deutschland.
Ah, okay, ja, dann warte ich noch ein bisschen. Also wenn das jetzt jemand hört, ihr wisst, was ihr mir zum Geburtstag bald schenken könnt.
Ja, das heißt aber, weil du gerade gesagt hast, viele Erwachsene auch, das heißt, ihr seht jetzt mehr 6-Jährige mit Mutter oder auch 28-Jährige, die halt ihrer Freundin das schenken, also es ist so, wie du gesagt hast, 50-50.
Es ist genau 50-50, also wir haben gestern gerade einen Termin gehabt in unserem Berliner Store und standen dann davor und anscheinend scheint es jetzt gerade eine Zeit zu sein für Klassenfahrten. Auf jeden Fall kamen in der Zeit, in den 10 Minuten, wo wir da standen, bestimmt mindestens 20 Teenager rein, die ja eigentlich, wenn man sich den klassischen Spielwarenhandel heute mal anschaut, hört es eigentlich bei 9 Jahren auf und dann kommen Drogeriemärkte, dann kommen die Fashion-Retailer und so weiter. Und das schafft Build-A-Bear wirklich, da komplett durchzugehen. Und da spielt Alter tatsächlich keine Rolle.
Und da seid ihr aber auch marketingtechnisch schon von Anfang an so gestartet, weil euch das aus anderen Ländern klar war. Oder gab es da noch Überraschungen, wo ihr gesagt habt, oder vielleicht ist es auch in Berlin anders als in Frankfurt oder irgendwelche Geschichten?
Können wir, was das Alter angeht, was die Zielgruppe angeht, nicht sagen. Also was wir sicherlich feststellen, wenn wir über Zielgruppe sprechen, und da unterscheiden wir aber überhaupt nicht im Alter, sondern wo wir Unterschiede feststellen, ist einfach der Grund, weshalb Menschen vor Ort sind. Das heißt, das Thema Tourismus spielt für uns eine ganz große Rolle, weil dann habe ich Zeit, dann habe ich den Kopf frei, weil es ist natürlich nichts, Bilderbär ist kein Thema, was ich mal eben zwischen Tür und Angel mache. Nicht für mich selber, aber auch nicht für mein Kind oder auch wenn ich es als Geschenk mache. Es muss oder es sollte wirklich, man möchte es wirklich genießen, man möchte es dann auch auskosten und dementsprechend braucht man, glaube ich, schon sowohl die Zeit als auch den Freiraum so ein bisschen im Kopf und es soll ein Erlebnis sein. Also wir merken ganz oft, dass es wirklich geplante Touren sind, dass die Leute auch wirklich Fahrzeiten auf sich nehmen, um in die Workshops zu fahren. Also da sind 2 Stunden keine Ausnahme, um einen Store zu erreichen. Da merken wir einen Unterschied. In Sachen Alter merken wir tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Und auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Ländern. Also wir betreiben noch Stores in Island, Norwegen und Dänemark. Wenn wir uns die Top-Listen angucken, wenn wir uns die Basket Size etc., diese KPIs alle angucken, dann ist das doch relativ identisch.
Das heißt, die finden euch tatsächlich online und dann kommen diese Fahrzeiten zustande.
Es gibt riesige Communities auf Social Media, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und
ihr ins Leben gerufen habt.
Nein, die schon vor uns
euch begeistert schon gefunden lange haben und das dann weitererzählen.
Genau.
Besseres Marketing gibt es ja
nicht. Das ist natürlich ein Multiplikator, weil natürlich auch sich viele Gäste auch selber dann das filmisch mit aufnehmen, den ganzen Prozess. Und wenn sich natürlich ein Thema irgendwie für Social Media anbietet, um Emotionen hervorzurufen, dann ist es natürlich so ein Bilderbär-Prozess. Ne?
Du hast es ja gerade gesagt, viele verbinden das mit Urlaubsreisen oder Städtereisen. Ich habe es ja auch schon in der Anmoderation gerade angesprochen. Kuscheltiere haben einen hochemotionalen Erinnerungswert. Und ich persönlich erinnere mich noch an zahlreiche Robben, die ich an der Ostsee und an der Nordsee und wenn wir da im Urlaub waren, früher mit der Familie, immer so eine kleine Robbe irgendwie gekauft vom Taschengeld.
Aber hast du die noch?
Nee, die habe ich nicht mehr. Aber das dann auch noch selbst zu machen, das potenziert ja eigentlich den Erinnerungswert. Ne?
Absolut.
Und absolut. Habt ihr dann auch... Habe ich mir nämlich gerade gedacht, als du das so gesagt hast, das wäre ja das perfekte Marketing eigentlich, wenn ihr dann für die Städte auch noch eigene Kollektionen hättet. So ein Kölnbär, Hamburgbär oder es gibt's.
Ja, Berliner Bär gibt's.
Ah ja, cool. Ja, cool. Ja.
Also wir sind jetzt, wir haben ja die ersten Stores im November aufgemacht und die Wunschliste, die ich habe, die wir alle haben bei uns, die ist ganz lang. Wir haben jetzt 7 Stores eröffnet in den letzten 4,5, 5 Monaten. Und jetzt müssen wir so ein bisschen an unserer Wunschliste arbeiten. Und das sind alles Dinge, die natürlich auf dem Zettel stehen. Das gehört dazu. Also hier ein T-Shirt mit dem Kölner Dom natürlich.
Genau, ja.
Das ist natürlich. Oder einfach nur I love Köln oder solche Dinge. Berliner Bär. Also da gibt es natürlich ganz, ganz viele Dinge, die sich dafür anbieten. Und die stehen auf unserer Liste. Wir müssen es irgendwie umsetzen können.
Ja, und so einen Bär immer mal wieder umziehen. Ne? Also wenn man den Bär hat, irgendwann hat jeder einen Bär, aber wenn man Accessoires hat, dann hat man dann auch immer wieder was anderes. Also genau. Die nächsten Stores gibt es dann auf Sylt, Garmisch-Partenkirchen und weil du eben von Tourismus sprachst.
Ja, also das ist dann doch zu saisonal vielleicht. Also da brauchen wir schon mehr die 1A-Lagen. Hier in Köln sind wir in Domnähe, das ist natürlich perfekt und genauso in den anderen Standorten. Also wir brauchen schon den guten Mix, wir brauchen die Frequenz ganz oben, wir brauchen den Grund des Besuches, also es muss schon einen Shopping-Charakter logischerweise haben, deswegen auch die High Street natürlich, die Innenstadt. Aber wenn dann noch ein hoher touristischer Anteil dazukommt, ist das auf jeden Fall hilfreich. Vor allem auch internationale Touristen, weil die Marke natürlich international sehr bekannt ist und sehr stark ist, ja.
Habt ihr da auch aus anderen Ländern vielleicht dann schon gelernt, was so die Unterkategorie ist, so kleinste Stadt, die...
Noch nicht, also wir sind gerade dabei. Also wenn wir jetzt in die USA schauen zum Beispiel, da gibt es knapp 300 Stores. Wenn man das jetzt so auf die Einwohnerzahl mal runterrechnet, dann ist man da so bei 1,2, 1,5 Millionen Einwohner pro Store. Das wären jetzt auf Deutschland umgerechnet, wenn wir irgendwo bei 50, 60 Stores landen. Mhm. das sehen wir im Moment nicht für Deutschland. Also da liegen wir sicherlich bei einem Drittel ungefähr, was wir im Moment so vermuten. Aber dann gibt es natürlich verschiedene Modelle. Also wir reden oder man kann natürlich, wir denken über eigene Stores nach, wir denken über Shop-in-Shops nach. Also da gibt es natürlich verschiedene Modelle, die wir uns auch alle angucken und wo wir auch in Gesprächen sind. Und das muss sich jetzt aber erstmal zeigen, wo das hingeht.
Also ihr seid so wirklich noch klassisch, die Lage und die Frequenz ist für uns das wichtigste Kriterium.
Absolut, ja. Absolut.
Was ist die kleinste Stadt, die ihr in Deutschland bespielt?
Das ist jetzt Münster.
Ah ja, okay. Ja. Aber es ist auch eine Touristenstadt.
Sehr,
ne?
Touristisch, ja. Genau, ja. Münster haben wir aber tatsächlich jetzt vor 3 Wochen aufgemacht. Bisher super zufrieden, aber nach 3 Wochen, ne? Ja, müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, wirklich noch
mit
alles,
den Aussagen, genau.
Alles sehr frisch und so, wie ich das Konzept dahinter jetzt verstanden habe. Ihr als Franchise-Nehmer habt dann aber auch immer, könnt schauen und lernen mit den anderen Märkten,
absolut,
was sich da getan hat.
Absolut.
Aber ihr fangt jetzt trotzdem für euch hier an, mit den Ländern, die ihr habt, könnt da lernen.
Ja.
Das ist jetzt erstmal ein Aufbauprozess.
Genau.
Und dann kann man erstmal in ein paar Jahren wieder schauen,
genau,
wo man weiterhin entwickelt.
Ja, genau.
Ja. Okay. Wo siehst du denn vielleicht noch Potenzial, wo du sagst, okay, Technik wahrscheinlich eher nicht, oder? Also bei so einem Spielzeug, das überlass dir lieber anderen, oder? Dass wer da noch sprechen kann, da seid ihr schon mit der Sprachnachricht
schon,
dann schon, das ist wahrscheinlich schon das.
Ja, also ich glaube, dass wir also ein Punkt, um jetzt vielleicht mal etwas kleiner einzusteigen, das Thema Sprachnachricht, das Thema überhaupt Soundmodul, das wird jetzt gerade alles digitalisiert. Im Moment ist es wirklich noch, dass man die Sprachnachricht auf einem richtigen Voice Recorder sozusagen aufnimmt. Da sind wir gerade dabei, dass das jetzt digitalisiert wird, vereinfacht wird, man auch eine größere Auswahl an Songs, an verschiedenen Sounds insgesamt hat, die dann vielleicht auch sogar zum Plüschtier passen. Also das ist definitiv ein Thema. Ich glaube grundsätzlich, wenn wir jetzt in Richtung KI zum Beispiel gehen, bin ich ziemlich sicher, dass man sich damit befasst bei Build-A-Bear in den USA. Aber ich glaube, dass das ist im Moment sowieso kein Thema. Und ich glaube auch, dass das generell dieses Erlebnis, ich glaube, man muss einfach vorsichtig sein, dass man emotionsbesetzte Erlebnis einfach dadurch nicht irgendwie an den Rand rückt. Aber auch das Thema wird irgendwann in irgendeiner Art und Weise einziehen. Also das glaube ich ganz fest.
Ja. Wir haben in dem Podcast unter anderem auch über Buchhandlungen gesprochen. Jetzt sprechen wir über eigentlich eine Art Spielware. Schon witzig, dass wir genau eigentlich 2 Kategorien hier zu Gast haben,
ja, den Puppenkönig,
die neu wiederbelebt werden, die man eigentlich schon lange totgesagt hat. Ne?
Ja, gerade der Buchhandel, also den hat man vor 15 Jahren, 20 Jahren, hat man das eigentlich schon gedacht, das ist jetzt vorbei. Und mittlerweile machen die einen tollen Job. Nicht nur die große Kette oder größte Kette, ich glaube auch die anderen und zeigen, was möglich ist. Und ich glaube, das ist auch in vielen anderen Branchen zumindest möglich.
Aber auch der Spielwarenhandel wurde ja eigentlich oder totgesagt schon, oder nicht totgesagt, aber ein bisschen Abgesang gab es schon drauf. Und jetzt kommt ihr und schlagt so ein wie Bombe. Hat denn direkt der Wiedereintritt in den deutschen Markt auch funktioniert stationär oder mussten die Leute erstmal mit dem Konzept vertraut gemacht werden? Weil ich muss sagen, bevor ich den LinkedIn-Post, auf den hin ich dich ja dann angeschrieben habe, gesehen habe, ich kannte das Konzept nicht.
Mhm. Es war von Minute 1, war es eigentlich schon vorher. Also als dann bekannt wurde, dass wir zurückgehen, Berlin war der erste Store, den wir aufgemacht haben, Tag später dann Frankfurt, Maizal. Wir haben an beiden Eröffnungen, das haben wir auch danach noch gesehen, aber wirklich auch Gäste gesehen, die schon mit 5, 6, 7 Bären gekommen sind.
Woher hatten die denn? Ach so, da
die hatten sie dann
oder aus den USA
oder aus anderen mehr. Die hatten schon für jeden Bären ihren Reisepass vorbereitet und dann wurden einfach neue Outfits gekauft. Und also das waren aber nicht 1, 2, sondern das waren wirklich, wirklich Dutzende pro Store-Eröffnung, die dann zum Store gekommen sind. Also das Thema ist schon immer noch präsent. Zum einen aus dem Ausland natürlich, aus Urlauben etc., aber auch aus der Zeit, als Build-A-Bear noch in Deutschland war.
Habt ihr Kontakte weiterhin zu den Kunden auch nach dem Kaufprozess dann, um da weiter?
Das fangen wir jetzt an. Also wir haben jetzt begonnen, vor ein paar Wochen oder vor zwei Monaten, wirklich die E-Mail-Adressen, den Kundenclub zu starten, zu beginnen, die E-Mail-Adressen zu generieren oder zu sammeln. Und das geht jetzt alles erst los. Also noch absolut in den Kinderschuhen.
Mhm. Ich muss sagen, ich finde es wirklich faszinierend, weil ja so viel vereint in diesem Konzept, diesen selbstgemachten Effekt, diesen überhaupt Kuscheltier-emotionalen Werteffekt, dann jetzt, so gesagt hast, noch mit Lizenzierungen und sowas, das ist ja auch ein großes Ding, dann den Sammlereffekt ja offensichtlich auch, also schon beeindruckend, was ihr da alles vereint in einem einzigen Produkt.
Gibt es auch Nachahmer?
Bestimmt, und wir kennen noch ein paar.
Aber jetzt nicht im großen Stil.
Nicht im großen Stil. Wir haben, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz, glaube ich, gesagt, diese Herzzeremonie, was ja wirklich so dieser Kern ist. Da haben wir auch, das ist rechtlich abgesichert sozusagen. Ja. Also da haben wir ein Trademark drauf. Und es ist aber, glaube ich, der ein oder andere mag sich das einfacher vorstellen, als es denn tatsächlich ist. Weil natürlich das Produkt, die Idee, den Store, das ist alles relativ, also das kann ich sehr einfach kopieren, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ich glaube, dass das Besondere, was uns ausmacht, was dann auch wirklich Build-A-Bear von möglichen Nachahmern unterscheidet, ist einfach wirklich die Qualität des Erlebnisses. Und da sind natürlich dann unsere Bärbilder, unsere Teams vor Ort, die der wichtigste Teil überhaupt. Und deswegen arbeiten wir auch ganz oft, also wir sehen uns selber gar nicht unbedingt als Retail oder als Retailer. Unsere Bärbilder kommen ganz oft zum Beispiel aus dem Schauspiel, aus dem kreativen Bereichen, wo einfach dieses auf der Bühne stehen wirklich der eigenen DNA sozusagen entspricht, weil es ist natürlich ein Job auf der Bühne. Also ich bin in dem Moment für die Kunden, für die Gäste wirklich
der Teddybär-Doktor,
der Entertainer, manchmal auch der Tröster, ganz je nachdem, weshalb der Gast jetzt da sein Plüschtier macht. Also das ist der große Unterschied und das ist das, was es dann nachher, glaube ich, auch über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Ja. Und das können wir gut.
Ja, das wird ja schon lange vom Einzelhandel gefordert. Der Einzelhandel muss verstehen, dass er Teil der Freizeitindustrie ist und ihr habt es umgesetzt.
Genau, ja.
Wie lange bist du schon in Hamburg jetzt?
In Hamburg selbst bin ich jetzt seit über 10 Jahren.
Und siehst du da, dass sich da auch, wenn du gerne in der Innenstadt bist, so andere Läden, Konzepte, die auch in die Richtung gehen wie Build-A-Bear, oder siehst du immer noch Bekleidungsboutique?
Ich glaube, Hamburg hat da sicherlich vielen anderen Städten aufgrund der Größe, aufgrund der Bedeutung sicherlich einiges voraus. Also ich glaube, dass da schon viele Dinge besser funktionieren. Ich sage nicht gut oder optimal, das ist auch dann sicherlich aus der Außenansicht ein bisschen schwierig. Aber natürlich sieht man es, glaube ich, bei einigen Wettbewerbern. Also ich nenne es jetzt einfach mal Coolblue mir angucke, wie die ihre Stores gestalten im Verhältnis zum deutschen Anbieter, Elektronikanbieter, dann ist das einfach genau der richtige Weg, wie ich es zumindest sehe, weil sie verbinden wirklich das Thema, ich schaue mir das Produkt vor Ort an, werde gut beraten, finde es auch in einer interessanten Umgebung wieder, die es mir als Technik Uninteressierten sogar irgendwie ein bisschen spannend darlegt, und gleichzeitig wird es mir aber einfach gemacht, weil ich 24 Stunden später das Produkt dann auch nach Hause bekomme und ich muss nicht durch 4000 Quadratmeter irgendwo auf der grünen Wiese laufen, wo ich dann sowieso vielleicht auch ein Problem habe, überhaupt jemanden zu finden, der mir meine Frage beantwortet.
Ja. Gibt es so ein, zwei Nachbargeschäfte, die du auswählen würdest, wenn du es könntest, wo du sagst, da Build-A-Bear hin, dann befruchtet sich das gegenseitig, oder seid ihr schon durch das zielgerichtete Vorbereiten, dass die Leute einfach gezielt euren Laden suchen, dass ihr es gar nicht?
Nein, also wenn wir, nun kommen wir aus Dänemark, wenn wir dann noch den anderen dänischen Spielwarenanbieter Lego neben uns haben, das hilft uns natürlich, weil wir uns logischerweise in den Zielgruppen sehr stark überschneiden. Also alles das, was irgendwie die Familien einbindet, was die Familien anspricht, dann ist das auf jeden Fall was uns natürlich hilft oder wo wir uns einfach gegenseitig helfen.
Thalia hat ja gerade, wir haben es ja vorhin schon Thalia angesprochen, wir haben ja gerade den Harry Potter Pop-Up-Store auf der Ehrenstraße. Da könnte ich mir auch super vorstellen, dass sich das gegenseitig befruchtet. Wenn man dann noch einen Harry Potter oder Hermine oder sowas sich selber da als Bär machen könnte.
Absolut. Ist tatsächlich einer unserer stärksten Lizenzen in Deutschland, das Thema Harry Potter. Einer der wenigen Unterschiede zu anderen Ländern. Ja, aber genau das ist das Thema. Also so kann man, glaube ich, auch ganz gut wirklich da irgendwie Synergieeffekte schaffen. Und gerade Thalia hat es natürlich wirklich auch sehr gut verstanden und versteht es sehr gut, den Turnaround hinzubekommen und da einfach die Kunden anders abzuholen. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, brauchen, ja.
Mehr Erlebnis in der Innenstadt, das Absolut. Brauchen wir. Wie soll denn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, oder nein, ich fange nochmal von vorne an. Mehr Erlebnis in der Innenstadt brauchen wir also. Christoph, was brauchen wir denn noch für dich persönlich, dass die Innenstadt in 20 Jahren noch attraktiv ist?
Na, ich glaube zum einen, da wird ja schon ganz viel getan und ihr habt das, glaube ich, jeden Monat bei euch im Podcast hier zum Thema. Ich glaube, es müssen noch mehr verstehen, dass es halt nicht nur um Einzelhandel geht, dass es nicht nur um Shopping geht, sondern dass es wirklich um Freizeit geht, dass es wirklich um Kultur geht, aber vielleicht auch um andere Bedürfnisse zu decken, sei es medizinische Versorgung etc., sei es Wohnungen, das Thema Wohnen wieder in der Innenstadt zu etablieren. Das ist Punkt eins. Wenn ich jetzt aus der reinen Händlersicht spreche, dann hilft es definitiv jungen Firmen, neu gegründeten Firmen, mehr eine Chance zu geben, eher eine Chance zu geben. Also wir verlassen uns immer noch sehr auf etablierte Konzepte, die schon seit Jahren irgendwie am Markt bekannt sind, die aber vielleicht gar nicht mehr irgendwie dem Zeichen der Zeit oder mit der Zeit gegangen sind. Aber man kennt sie halt, weil sie halt irgendwie schon seit 20, 30, 40 Jahren da sind. Und das ist, glaube ich, ein Thema sowohl auf Vermieterseite, wenn ich jetzt in High Street gucke, aber auch in den Centern gucke, was definitiv einfach mehr Risikobereitschaft auf beiden Seiten braucht. Gerne aber auch, dass man das Risiko teilt natürlich, aber dass es das einfach offener irgendwie empfangen wird und möglich gemacht wird.
Ich denke mir, wenn man gerade davon ausgeht, dass der Einzelhandel immer mehr zum Freizeiterlebnis wird, ist ja auch wichtig sich vor Augen zu halten, Freizeit ist ein sehr rares Gut und ich überlege mir sehr genau, was ich mit meiner Freizeit mache. Möchte ich durch die Stadt gehen auf der Suche nach einer Jeans, die mir dann passt, die ich auch im Internet bestellen könnte und da direkt finde, die Größe, die mir passt, oder möchte ich was erleben? Danke, dass du da warst. Jetzt habe ich das Abschlusswort gemacht, das tut mir leid, das wollte ich nicht.
Warum? Wir haben noch alles gesagt, wir hatten eine hochspannende Folge. Ich glaube, Christoph hat uns sehr, sehr guten Einblick gegeben in was bei Bildebier gerade passiert, dass jeder neugierig geworden ist, so einen Shop mal zu besuchen. Und ja, von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast.
Danke dir.
Ich danke euch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Warum Innenstadt? Impulse für die High Streets von morgen.